Und wie ihr bestimmt ja schon bei der Lesung und jetzt auch bei den Liedern gemerkt habt, heute geht es wieder um Vergebung in unserer Predigtreihe. Dieses Mal ist das Thema, wie Gott Vergebung lebt, wie Vergebung bei ihm aussieht. Und anhand des Bußpsalms von David, den Dieter vorhin ja vorgelesen hat, kann man ja schon erkennen, wie Gott vergibt. Ich habe darüber nachgedacht, mit einer Schwester gesprochen bei der Heimfahrt von der Bibelstunde, welches Exempel in der Bibel statuiert ist, was Vergebung betrifft. Und das ist natürlich König David, der dem vergeben wurde und an dem gezeigt wird, wie sehr Gott Vergebung lebt. König David wurde ja berufen von Gott, wir wissen das, als Hirtenjunge, weil er ein Mann war nach seinem Herzen. Er hat in sich angesehen, er hat in sein Herz hineingesehen, hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, hat zu Samuel gesagt, geh hin und salbe ihn, er soll König von Israel werden. Und auf dem Höhepunkt seiner Macht, ein Zeitpunkt, wo Israel eine irrsinnige Ausdehnung hatte, die Feinde besiegt wurden, ringsumher Frieden in Anführungszeichen, also siegreicher Frieden für Israel da war, hat David nicht nur die Frau eines seiner Männer genommen, sondern dann auch noch ihn umbringen lassen, und um die Sünde zu verduschen. Und dieser ganze Prozess hat ja ein Jahr gedauert von der Sünde. Sie ist schwanger geworden, Uriah musste sterben dafür, bis Nathan zu David gegangen ist und gesagt hat, das, was du getan hast, ist nicht recht vor Gott. Und in dem Moment ist es David eingefallen und aufgefallen, dass hier eine schwere Sünde begangen hat. Und die Schwere und die Größe seiner Sünde ist ihm vor Augen geführt worden. Aber David ist nicht des Königsamts enthoben worden. Er ist nicht verstoßen worden und er ist nicht getötet worden. Es ging ja wirklich um sein Leben, und als Nathan zu ihm ging, hat er ihm auch gesagt, weil du jetzt die Sünde bekannt hast, darfst du weiterleben. Und man kann erkennen, wie Gott eben diese Vergebung lebt. Ich möchte jetzt aber nicht weiter von David sprechen, sondern aus dem Hesekiel, aus dem Propheten Hesekiel, einige Bibelverse vorlesen, nur um zu zeigen, wie Gott dem Sünder gegenübersteht, welche Beziehung Gott zum Sünder hat, zu dem Menschen, der auf dem falschen Weg ist, zu dem Menschen, wie er steht. Ist es so, dass er möchte, dass derjenige stirbt? Ist es so, dass er möchte, dass er weggeht? Hasst er denjenigen oder wie ist seine Einstellung? Kapitel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Hesekiel 18, Vers 21 bis 23. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Verse 30 bis 32. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und im Kapitel 11, Vers 19 bis 20. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wenn man sich diese Verse anhört, kann man erkennen, dass hier ein eifernder Gott ist, der aber nicht möchte, dass die Menschen an seinen Gesetzen scheitern oder zerbrechen, sondern vielmehr, dass sie in seiner Gnade bleiben, dass sie in seiner Herrlichkeit bleiben, dass sie von ihren Irrwegen ganz weit draußen in dieser Welt herbeikommen zu ihm, zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Heiligkeit. Das ist die Einstellung, die Gott hat gegenüber allen Menschen. Natürlich zu denen, die bei ihm sind und seine Gebote halten, aber vor allem zu denen, die in der Sünde sind, die auf Irrwegen sind. Die Gefahr eines, wenn man bei Gott ist, ist ja immer, dass man mit dem Finger auf die zeigt, die schwach sind, die in der Sünde leben. Aber Gott ist ganz anders. Der hat keine Freude daran, wenn ein Mörder schließlich und endlich auf dem elektrischen Stuhl landet oder aber selber umkommt durch einen Mord. Er hat keinen Gefallen daran, dass ein Sünder stirbt, sondern am meisten gefällt ihm, dass sich ein Mensch bekehrt von seinen Werken. Wie schlimm oder was er auch getan hat, das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist das Herz des Menschen. Trotzdem, an König David kann man das Beispiel erkennen, die Konsequenz der Sünde nimmt Gott nicht ganz von einem Menschen. Auch bei David hat es gezeigt, dass von dem Zeitpunkt an er immer wieder Probleme hatte bis zum Rest seines Lebens. Und darüber hinaus, die Generationen hindurch, vollstreckt sich das Urteil ja noch heute am Hause David. Aber Gott hat ihn am Leben gelassen, Gott hat ihn am Amt gelassen. Und genauso möchte Gott bei uns sein, wie bei David. Er möchte, dass wir uns bekehren aus dieser Welt. Und er möchte, dass der Sünder sich bekehrt zu seiner Herrlichkeit, weil alle Menschen seine Kinder sind. Alle sind göttliche Geschöpfe, jeder, der Mensch ist. Ganz egal, was er glaubt, wie er ist, wie er lebt. Und das ist Gottes Einstellung. Und er spricht immer wieder davon. Er droht immer wieder Strafgerichte an. Er macht immer wieder einen riesengroßen Tango. Und im Endeffekt ist es dann seine Gnade, die er zeigt. In Jeremia, Vers 29, eine ganz berühmte Stelle, wo sich das Herz Gottes uns Menschen gegenüber so zeigt. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist die Bedingung bei Gott. Wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, dann werde ich mich finden lassen. Kann man Gott oberflächlich suchen? Ja, definitiv. Wenn ich ein bisschen unzufrieden bin mit meinem Leben, denke ich, ich bräuchte so eine Richtung. Ich bräuchte mal so einen roten Faden. Ich muss mal wieder schauen, dass ich auf den rechten Pfad finde. Aber das ist nicht Gott suchen von ganzem Herzen. Das ist meinem eigenen Leben eine Struktur geben. Das ist Religiosität. Gott zu suchen von ganzem Herzen und er wird sich finden lassen. Das ist seine Bedingung. Das heißt, ihn zu lieben von ganzem Herzen und nicht sein eigenes Leben lieben, nicht sein eigenes Leben aufzubauen. Darum geht es ihm. Und David wurde auch deswegen vergeben, weil er Gott so sehr geliebt hat. Weil er erkannt hat, welchen Blödsinn er gemacht hat. Diese Welt kann durch die Jünger Jesu die Heiligkeit Gottes erfahren. Das ist ja der Plan. Es gibt keinen Tempel mehr in Jerusalem, wo man hingehen kann, um anzubeten. Es sollte durch die Nachfolger Christi die Herrlichkeit Gottes gezeigt werden. Wir wissen, wie schwierig das ist für uns. Wir wissen, wie schwierig es ist, salzig zu sein und wie schwierig es ist, Licht zu sein, weil wir uns oft selber schlecht fühlen oder denken, wir können die Dinge nicht tun für Gott. Aber es ist der Plan Gottes, dass durch uns seine Herrlichkeit gezeigt wird. Nicht, weil wir gute Menschen sind oder tolle Menschen, das wissen wir ja alles. Aber trotzdem hat er uns berufen und wir können von ihm erzählen. Wir können für ihn in dieser Welt ein Licht sein. Wir können für ihn in dieser Welt salzig sein. Salz ist notwendig. Bei uns am Aldi-Markt gibt es seit 2 Wochen kein Salz mehr. Das ist deswegen so, weil es ja generell in Hamburg ganz schwer an Salz ranzukommen war in letzter Zeit, an Straßensalz. Das haben die bei Aldi sämtliches Salz aufgekauft, weil es ja relativ günstig ist, um das auf die Straße zu schütten. Was zur Folge hat, dass unser Zentrallager sämtliches Salz ausverkauft ist. Und seit 2 Wochen merke ich, wie wichtig Salz ist. Kunden fragen ständig nach diesem Salz, weil nichts geht ohne Salz. Man braucht es in der Suppe, man braucht es zum Essen. Es ist sonst alles geschmacklos. Und genau so ist diese Welt. Wenn die Jünger nicht salzig sind, wenn Gottes Wort nicht gepredigt wird, wenn es nicht ausgegossen wird in diese Welt, dann schmeckt alles fad und ist ungenießbar. Ich habe von meiner Schwester eine E-Mail bekommen diese Woche. Und zwar war das nur mit einem Link versehen. Und ich gehe auf diesen Link drauf und komme da zum Bezirksgericht Liezen, dort in Österreich, wo ich herkomme. Versteigerungsdelikt, so und so wird ein Bauernhof versteigert, Größenordnung 50 Hektar in etwa. Das ist unser Nachbar, dort wo ich aufgewachsen bin. Und dieser Nachbar war eigentlich, wie lange habe ich da gelebt? 25 Jahre. Und immer ein Feind der Familie irgendwo. Er hat immer gelästert über uns, über mich auch. Und warum? Dass ich morgens nie aufstehe. Genau, meine Mutter musste immer die Stallarbeit machen. Ich komme nicht aus dem Bett. Waren solche Sachen zum Beispiel. Und man wusste aber damals schon, dass er mit dem Geld nicht so besonders gut umgehen kann. Und hat sich natürlich sehr hoch verschuldet. Und jetzt ist es soweit, dass die Bank das ganz den Hahn zugedreht hat und dass sein ganzer Hof versteigert wird. Und ich habe das gesehen und eigentlich müsste man sich darüber freuen. Weil ich denke, du, dein ganzes Leben lang hast du blöd dahergeredet und immer gelästert und jetzt fällst du selber auf die Nase. Aber in dem Moment war ich so traurig darüber, weil ich mir dachte, meine Güte, das hat er dann auch nicht verdient. Und jetzt tut er mir leid, weil ich genau weiß, wie wichtig ihm dieser Besitz ist und wie wichtig ihm diese Dinge sind. Ich bin mir sicher, vor 10 Jahren oder wenn ich nicht Christ geworden wäre, würde ich ganz anders denken. In meinem Herzen. Heute kann ich durch Gott schon eine andere Sichtweise darauf haben. Und kann einem Feind oder einem Lästerer ganz anders begegnen. Und keinen Groll gegen ihn haben, sondern traurig zu sein. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir unsere Feinde lieben, weil wir vollkommen sein sollen, weil er es auch tut. Er liebt ja auch seine Feinde, Menschen sind gegen ihn und trotzdem liebt er sie. Trotzdem möchte er, dass sie sich bekehren zu seiner Herrlichkeit. Und genauso sollen wir auch sein, dass wir diejenigen, die gegen uns sind, dass wir ihnen trotzdem mit Liebe begegnen, weil Gott uns auch vergeben hat. So lebt eben Gott Vergebung, dass trotz allem, was ihm angetan wurde, Jesus, dieses Beispiel, oder? Er hängt am Kreuz und es wird um sein Gewand gelost und er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun in dem Moment. Und diese Vergebung, dieses Beispiel dieser bedingungslosen Vergebung lebt Gott uns vor durch Jesus, aber auch durch andere Beispiele. Und das sollen wir nachahmen. Amen.